der Text für heute. Und ihr fragt euch vielleicht, was hat es mit meinem kleinen Kompagnon hier auf sich? Das ist ein Esel, ja. Aber das hat gar nichts mit dem Esel zu tun, sondern der steht für die Sünde. Aber da kommen wir dann noch drauf. Nur um schon mal eure Aufmerksamkeit so ein bisschen zu... Ja, oder wie soll ich sagen, dass ihr nicht die ganze Zeit darüber nachdenken müsst, was hat es mit dem auf sich. Ja, wir sind mitten in der Fastenzeit, in der Fastenzeit, und die Fastenzeit ist ja so eine Zeit, ich habe letzte Woche schon über die Wüste gepredigt und Siegfried glaube ich auch, ne, die Versuchung Jesu in der Wüste, ja, und das ist also eine Zeit, da denkt man ganz oft an die Wüste und heute auch wieder, also es ist ein Thema, das wiederholt sich und es ist kein Zufall, weil die Wüste ist ein besonderer Ort. Wir haben leider hier in Deutschland keine richtige Wüste, oder? Wart ihr schon mal hier in der Wüste? Vielleicht gibt es so wüstenartige Gegenden, Brandenburg zum Beispiel. Aber es gibt keine so klassische Steppe oder so. Als wir in Israel waren, sind wir da durch die Wüste gegangen, durch so ein Tal. Und ich fand es schon interessant, da gibt es lauter so Eremiten, ne, die da, sagt man doch so Eremiten, oder? So Leute, die da in so einer Höhle wohnen und die sperren sich da einfach irgendwie für ein paar Monate in so eine Höhle ein und hoffen, dass sie geistliche Erfahrungen machen. Das ist schon interessant, also das fand ich schon extrem und habe mich gefragt, wie würde mir das gehen, wenn ich da so in so einer Höhle wäre. Eigentlich kommen sie nur raus ab und zu, um mal was zu essen zu holen und was zu trinken und die restliche Zeit verbringen sie nur da in absoluter Stille und Abgeschiedenheit an einem Ort, wo sonst keiner freiwillig sein möchte. Also jeder versucht so schnell wie möglich da wieder rauszukommen aus der Wüste, weil es einfach eine lebensfeindliche Umgebung ist. Und trotzdem ist es auch ein Ort, der in der Bibel eine ganz besondere Rolle spielt immer wieder. Und ich glaube, diese Wüste, wenn es sie auch landschaftlich in Deutschland nicht gibt, gibt es sie doch in unserem Leben immer wieder. Es gibt diese Wüstenzeiten und das sind Zeiten der Extreme. Es sind Zeiten extremer Einsamkeit und vielleicht auch extremer Reizüberflutung. Es sind Zeiten extremer Verlassenheit und Ruhe und auch gleichzeitig Zeiten extremer Gefahr und extremen Überlebenskampfes. Also ich finde es schon interessant, diese Zeiten, die kommen immer wieder und die spielen eine ganz große Rolle, was die Orientierung angeht. Und auch in unserem Leben, glaube ich, wenn diese Zeiten kommen, wir suchen uns das manchmal gar nicht unbedingt aus, dass so eine Wüstenzeit kommt, aber wenn sie kommen, dann sind es Zeiten, da geht es um alles. Da entscheidet sich, wie geht es danach weiter. Da entscheidet sich vielleicht auch, wie blicke ich auf das zurück, was vorher war. Also es sind Zeiten, in denen sich ganz viel entscheidet. Und genauso geht es auch dem Volk Israel, als es 40 Jahre durch die Wüste wandern muss. Das ist schon, wenn man darüber nachdenkt, eine verrückte Geschichte eigentlich, dass sie loswandern in der Vorstellung, naja, im Prinzip ist es vielleicht eine Wochenreise, bis wir da drüben sind. Ja? Und dann haben wir endlich das gelobte Land. Und dann reisen sie los und am Ende dauert es 40 Jahre. Am Ende werden wenige von denen, die losgezogen sind, in dem gelobten Land ankommen oder vielleicht sogar niemand. Das ist schon, finde ich, eine krasse Perspektive. Und wir gucken oft so auf das Volk Israel, auch die haben so oft gemurrt, die sind so unzufrieden und so. Aber ich würde ehrlich gesagt auch murren. Setzt euch mal in diese Situation. Wenn wir eine Wüstenzeit haben in unserem Leben, die 3 Jahre geht oder so, dann ist es schon extrem. Dann bemitleiden uns alle, ja, und stehen uns vielleicht ganz besonders bei. Aber stellt euch mal vor, ihr habt 40 Jahre Wüstenzeit in eurem Leben. 40 Jahre Unsicherheit. 40 Jahre, in denen ihr eigentlich nie wisst, was ihr am nächsten Tag essen könnt. In denen ihr nie wisst, wann wird es vorbei sein. In denen ihr immer abhängig seid von Gottes täglicher Versorgung. Und zwar sehr sichtbar abhängig seid. Also das finde ich schon extrem. Und aus dieser Perspektive möchte ich da heute drauf schauen. Und ich möchte trotzdem uns ermutigen, in der Predigt auch solche Wüstenzeiten anzunehmen und zwar nicht dankbar anzunehmen, sondern auch als Wachstumschance anzunehmen. Ich erkläre euch gleich, warum. Aber ich lese euch erstmal den Text vor. Der Text hat heute zu tun mit einem Tier, ganz besonders. Ein Tier, das oft nicht besonders beliebt ist bei den Menschen. Wenn ihr schon wisst, welcher Text es ist, dann verratet es mal bitte nicht. Ich versuche so ein kleines Rätsel daraus zu machen. Die Predigt soll ja auch Spaß machen. Was denkt ihr, was für ein Tier könnte das sein? Der Esel? Nein. Aber Esel sind ja auch nicht unbeliebt. Also bitte, Esel sind meine Lieblingstiere. Ziegen? Nee, kein Bock. Aber es stimmt, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Ja, der wird dann in die Wüste gejagt. Die Schlange, genau. Die Schlange. Wer von euch weiß, was Schlange auf Hebräisch heißt? Zufällig? Nachash. Nachash. Und ich finde, ich mag Hebräisch, weil die Worte klingen immer so ein bisschen wie das Tier. Nachash klingt so ein bisschen wie Schlange schon. So, ne? So Nachash. Die schlängelt sich da so. Und naja, egal. Also, es geht um Schlangen. Und das Volk Israel ist mitten in der Wüste. Ja, sie haben gerade einen Kampf hinter sich. Das kommt ja noch dazu. Die sind nicht einfach nur durch die Wüste gelaufen, sondern immer wieder kamen auch irgendwelche Wüstenvölker da, die auch nicht besonders begeistert waren, dass da so ein riesiges Volk durch ihre Gegend zieht und kämpfen gegen Israel. Das kommt ja noch dazu. Also ständige Bedrohung des Lebens und der Existenz. Und das, obwohl man eigentlich ja beim Losgehen vor Augen hatte, es wird alles gut werden. Das finde ich auch interessant. Viele Christen starten auch so in ihr Leben mit Jesus in der Hoffnung, es wird alles gut werden. Und es kann man ihnen ja auch mit gewissen Vorbehalten kann man ihnen das auch versprechen. Aber dass der Weg dahin manchmal so mühselig und so schmerzhaft auch werden kann, das weiß man vorher nicht. Und das ist vielleicht auch ganz gut. Wie bei einer Schwangerschaft. Ja, wenn jede Frau schon wüsste, was auf sie zukommt, wenn sie schwanger wird, dann würde es wahrscheinlich viel weniger Babys geben. Zumindest das erste. Ja, beim zweiten wissen die meisten das schon, aber dann weiß man auch schon, was man dadurch gewinnen kann. Und dann lässt man sich vielleicht eher nochmal auf das zweite und das dritte oder wie auch immer ein. Aber das ist schon so, glaube ich, dass das Volk da in einer extremen Situation der Ungewissheit war und es wusste nicht, worauf lässt es sich da ein. Und es wusste ja auch noch nicht genau, wie sieht das Ziel aus. Ja, welches Land wird das genau sein, wo wir da hinkommen? Zumindest nicht die ganze Zeit. So, jetzt aber der Text. Da brachen sie auf vom Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Ja, die mussten auch immer so auf Eierschalen, wie sagt man, so auf Eiern laufen, wie auf rohen Eiern laufen, danke. Und versuchen da nicht irgendwen zu ärgern, ne? So, also sie wollten das Land der Edomiter umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot und auch kein Wasser hier. Und uns ekelt es vor dieser mageren Speise. Ja, also die mussten ja immer das Manna essen. Das klingt zwar erstmal lecker, so Flocken aus dem Himmel, aber stellt euch mal vor, ihr müsst jeden Tag immer das Gleiche essen. Haferschleim zum Beispiel. Meine Kinder hassen Haferschleim. Ich liebe es. Jeden Morgen versuche ich wieder Werbung dafür zu machen. Und jeden Morgen scheitere ich. Das können wir eigentlich mal in der Jungschar machen. Was denkst du, Pia? Keine Reaktion. Wir gucken nochmal. Also in der Jugend, Entschuldigung. Also. Da sandte der Herr, also sie haben sich beschwert über den Haferschleim, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Also gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine eiserne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Also wer gebissen ist und die Schlange anschaut, der soll leben. Da machte Mose sich die eiserne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand in eine Schlange biss, so sah er die eiserne Schlange an und blieb am Leben. Das ist der Text. Habt ihr schon mal gehört? Wer hat den Text noch nie gehört? Ganz ehrlich. Danke. Gut, ist gut. Ja, also das ist ja so ein Text. Ich weiß nicht, wer von euch würde diesen Text so als einen seiner Lieblingstexte bezeichnen? So ein Text, den man sich vielleicht eintätowiert irgendwo auf dem Körper, wenn man angeben will. Nee? Oder den man sich übers Bett hängt, abends nochmal draufschauen, das Volk wurde gebissen und viele von ihnen starben. Nee? Ja, kann auch eine Ermutigung sein und Ansporn. Ja, okay. Also es ist eher so ein Text, den man, also habe ich auch gedacht, als ich den gelesen habe, muss es jetzt sein. Aber was fällt euch als erstes dazu ein? Das würde mich mal interessieren, wenn ihr diesen Text hört. Was sind so eure Gedanken? Innere Widerstände, die sich regen oder auch Impulse, ja?
Warum eine Schlange?
Warum eine Schlange, aha. Interessant, ja. Es gibt eine Möglichkeit zu leben.
Das Anschauen, also dieser Blick zur Schlange hin, die ist erhöht. Und es reicht nicht einfach, dass sie da ist, sondern sie muss zum Anschauen bewegen, die physisch da ist.
Okay, ja, also es geht ganz viel um diese Schlange, ne? Diese eiserne Schlange. Ja, interessant, also ich bin mal gespannt. Was wir, ja?
Ich habe mich immer gefragt, was hat das Anschauen mit der Heilung zu tun?
Was hat das Anschauen mit der Heilung zu tun? Ja, da werden wir vielleicht auch noch eine Antwort drauf finden. Also wir fangen...
Ja, quasi Prototyp, wie Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, wurde erhoben. Und genauso die Schlange, das ist auch wie Prototyp der Sünde, ja?
Ja. Ja, das ist spannend, genau. Also Jesus selber bezieht sich ja auf diese Geschichte und er vergleicht sich mit dieser Schlange. Ja, also Jesus sagt, der Menschensohn muss auch erhöht werden. Das ist richtig. Wir bleiben aber noch mal einen ganz kleinen Moment beim Volk Israel, denn da heißt es eigentlich im hebräischen Text nicht, so wie Luther das übersetzt, der übersetzt ja hier, und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Verdrossen ist ja auch so ein Wort, das sagt keiner mehr. Stellt euch mal vor, ihr werdet von eurem Freund gefragt, wie geht's dir heute? Och, ich bin ganz schön verdrossen. Das ist also eigentlich ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich die Luther-Übersetzung hier genommen habe. Egal. Also verdrossen ist Quatsch. Auf Hebräisch heißt es, und das mag ich ganz gerne, ihre Seelen wurden kurz. Ihre Seele wurde kurz. Ja, Kurzschluss in der Seele, könnte man sagen. Aber eigentlich ist es das Wort kurz, in dem Sinne könnte man es auch übersetzen als eine Verkürzung. Ja, so wie bei Rennradfahrern verkürzen sich immer hier die hinteren Sehnen, weil man immer so tritt. Und so könnte man sagen, verkürzt sich die Seele in der Wüste. Und wer will es ihnen verübeln, dass sich ihre Seele verkürzt? Weil sie haben ja auch keine, die Seele... Seele ist weit im hebräischen Denken, wenn man aufatmen kann. Ja, Nefesh hat ja immer auch was mit dem Rachen zu tun, also mit dem Atem. Und wenn ich durchatmen kann, so richtig aufatmen kann, ja, wenn ich morgens aufwache und die Sonne scheint und ach, alles ist gut, ich kann richtig so, ich spüre, wie meine Lunge sich mit Leben füllt, dann ist die Seele weit. Aber das Volk Israel hat die Seele kurz. Und das kann man ihnen nicht verübeln, denn sie sind da in der Wüste. Da ist es heiß, da schwitzt man, es gab keine Duschen. Ja, man hat immer jeden Tag nur Haferschleim zu essen. Und irgendwann wird die Seele halt dann kurz. Dann hat man einfach keinen Bock mehr. Und das Leben wird immer irgendwie immer fader, immer weniger lebenswert. So, und vielleicht haben sie sogar schon so eine Art vielleicht sind sie sogar schon lebenssatt in einer gewissen Art und Weise. Und darin entwickelt sich jetzt etwas, was die Bibel als Murren bezeichnet. Und ich finde das interessant, weil ich habe mehrere Predigten zu dem Thema gelesen, einfach weil es mich auch interessiert hat, wie legen andere das aus. Und einer hat geschrieben, ja, wenn wir murren, dann tötet uns Gott. Das ist zwar schon krass so, ja, das fand ich eine interessante Interpretation. Also bloß nicht jammern, sonst kriegst du hier sonst schickt dir Gott eine Schlange und die bringt dich um. Also das finde ich Quatsch und dem will ich hier ganz deutlich widersprechen, weil das Klagen ist in der Bibel ein ganz wichtiges Element Gott gegenüber auch. Ja, also es ist so, dass Murren und Klagen ist natürlich nochmal was Unterschiedliches. Ja, das muss man auch sagen. Aber grundsätzlich fände ich es eine ganz falsche Botschaft, hier zu verstehen, ich darf niemals Gott gegenüber irgendwas Negatives sagen. Ich muss immer gute Miene zu bösem Spiel machen, damit bloß ich keinen Ärger kriege. Ja? Das ist so ein Gottesbild von so einem beleidigten Vater, ja, der irgendwie die ganze Zeit nur darauf wartet, dass das Kind irgendwas Falsches sagt, damit er endlich draufhauen kann. Und das wäre völlig falsch hier. Sondern was eigentlich passiert, ist das Volk, deshalb sage ich auch, ist es so wichtig, dass die Seele verkürzt wird. Das Volk ist an einem Punkt, wo es eigentlich Gott gegenüber zum Ausdruck bringt, du führst uns hier auf einem falschen Weg. Also das Volk bringt Gott gegenüber einem Misstrauen entgegen und Mose gegenüber zum Ausdruck, ein Misstrauen zum Ausdruck. Es schleicht sich Misstrauen ein. Und an einer anderen Stelle sagt das Volk ja auch, wären wir geblieben bei den Fleischtöpfen in Ägypten. Ja, man verherrlicht dann das, was vorher war, als ob es in Ägypten so gut war. Da waren sie Sklaven gewesen und ihre Söhne wurden getötet. Aber so ist es manchmal, wenn wir in der Wüstenzeit sind in unserem Leben, dann erscheint uns alles vorher irgendwie wie Friede, Freude, Eierkuchen. Dann erscheint uns alles wunderbar, was vorher war. Und wir wünschen uns dahin zurück, aber wir schauen nicht auf das Potenzial von dem, was vor uns liegt. Wenn man krank ist, ja, dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, gesund zu sein irgendwann. Dann schaut man vielleicht nur noch, man dreht sich da nur noch um diese Krankheit. Und man sinkt immer tiefer in dieses Loch. Und das ist genau, was hier passiert. Die Seele verkürzt. Und es schleicht sich Misstrauen ein. Und in dieser Verkürzung verlieren sie die Perspektive, was Gott ihnen Gutes verheißen hat. Und sie schauen nur noch auf das Negative. Und dann passiert es, dass sie gegen Gott sündigen. Nicht indem sie klagen, sondern indem sie murren. Ja, und das ist der Unterschied. Also sie murren, indem sie sagen, wir wollen eigentlich von dir nichts mehr wissen. Du meinst es nicht gut mit uns. Sie könnten ihren Schmerz vor Gott bringen, das wäre kein Problem. Und ganz oft passiert es ja so, dass wenn sie ihren Schmerz vor Gott bringen, dass er ihnen Gutes dann gibt. Dass dann irgendwie eine Quelle in der Wüste auftaucht oder so. Aber in dem Fall sehnen sie sich raus aus dieser Situation. Sie sagen, Gott, du hast es nicht gut mit uns gemacht, wir würden lieber unsere eigenen Wege gehen. Und das ist der Kerngedanke von Sünde in der Bibel. Du meinst es nicht gut mit dir, das ist der falsche Weg, den du mit mir gehst und ich würde lieber auf meinem eigenen Weg gehen, denn der ist besser. Und darin versündigen sie sich. Und mit der Sünde ist es so, Luther hat mal gesagt, wer in Babylon bleiben will, der bleibe, aber man muss ihm ebenso tapfer ankündigen, dass er in der Hölle enden wird. Und insofern finde ich das wichtig, Sünde ist etwas, was tötet, immer. Das ist so wie Wasser einen immer nass macht. Ja, es gibt nie Wasser, man kann nie sich mit Wasser übergießen und trocken bleiben. So tötet Sünde immer. Das ist die Kernkompetenz von Sünde, zu töten. Und es ist nicht so, dass Gott hier bestraft. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir haben letztens darüber geredet, gibt es einen strafenden Gott im Bibelgesprächskreis? Es ist nicht so, dass Gott jetzt sauer ist, die vertrauen mir nicht, oh Mann, dieses blöde Volk, es reicht jetzt muss ich denen mal hier ordentlich rechts und links und stundenlang strafen, um die Ohren hauen, bis sie mir wieder vertrauen, sondern es ist so, dass Gott sie ihrer Sünde überlässt. Ja, sie ziehen sich zurück und Gott überlässt sie der Konsequenz ihrer Sünde. Er sagt, ja, wenn ihr das so gut könnt, dann lasst es euch doch drauf ankommen. Dann probiert es doch auf eigene Faust, wenn ihr selber einen besseren Weg kennt. Und dass diese Schlangen kommen, ja, hier steht zwar, Gott schickte die Schlangen, aber dass diese Schlangen kommen, das ist also etwas, was man in der Wüste erwarten kann. Ja, die Wüste ist eine feindselige Umgebung und da gibt es nun mal viele Schlangen. Was genau feurige Schlangen sind, weiß übrigens keiner. Ob die jetzt wirklich gebrannt haben, glaube ich eher nicht. Vielleicht waren die Bisse so feurig oder die sahen so aus wie Feuersalamander oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das finde ich interessant, oder finde ich wichtig hier zu sagen, die Schlangen sind keine Strafe von Gott, sondern sie sind eine Konsequenz der Sünde. Wer in Babylon bleiben will, der bleibe, aber man muss ihm ebenso tapfer ankündigen, dass er in der Hölle enden wird. Ja, und das klingt so übel, Hölle, Sünde, das klingt so, ich finde, da kommt ganz schnell so ein schlechtes Gewissen auf. Ja, oder so eine Angst auch aus meiner Prägung als Kind, ich komme ja aus Schwaben, da hat man immer gesagt, das darfst du fein nicht. Ja, das darfst du fein nicht sündigen, gell? Bleib mal bloß weg von der Sünde. Aber ich habe ja schon mal gesagt, letztens in der Predigt, die Sünde, das ist etwas, dem wir nicht ausweichen können als Menschen. Das ist etwas, was in unserer Natur drinsteckt. Und wenn wir Christen sind, dann werden wir auch der Sünde immer noch nicht ausweichen können. Die ist immer noch da. Aber was sich verändert, ist, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Und das ist genau das, worum es hier in diesem Text eigentlich auch geht. Die Schlangen, die sind da und sie beißen. Und das Volk merkt auf einmal, wir sind ausgeliefert in dieser Welt der Sünde. Ja, ohne Gott sind wir ausgeliefert. Mit Gott war es zwar schon irgendwie eine blöde Zeit, aber ohne Gott ist es noch viel schlimmer. Und dann rufen sie zu Mose und sagen, sag Gott, er soll diese Schlangen wieder wegnehmen. Aber was tut Gott? Er nimmt die Schlangen nicht weg, sondern er gibt noch eine Schlange dazu. Und er gibt eine Schlange dazu, die aber den Effekt der anderen Schlangen umdreht. Ja, das finde ich schon interessant. Also er schafft eine Schlange, die sieht genauso aus wie die anderen Schlangen vielleicht, außer dass sie aus Eisen ist. Und er sagt, schaut diesem Übel ins Gesicht. Warum nimmt Gott kein Kreuz? Ja, warum kein Herz? Oder irgendwie ein, was weiß ich, rotes Kreuz, ja? So, da werdet ihr geheilt. Da wird euch geholfen. Nein, er nimmt eine Schlange. Also er nimmt das gleiche Symbol, was das Leid ausgelöst hat, als das Symbol, was errettet. Und da kommen wir zu meinem Esel hier. Ja, er sagt, schaut der Sünde ins Gesicht. Kann mal irgendjemand Freiwilliges nach vorne kommen? Jemand, der vielleicht so ein bisschen sportlich begabt ist? Irgendjemand Mutiges? Ja, ihr seid noch ein bisschen schläfrig, ne? Kommt, traut euch, es passiert auch nichts Schlimmes. Na gut, dann. ja, gut. Waldo war mein treuer Begleiter.
Ich war nicht sportlich auch, aber.
Nein, also du musst dich mal da hinstellen, bitte.
Ja.
So, und jetzt werfe ich dir die Sünde quasi ins Gesicht, ja? Also du kannst sie fangen, genau. So, super, danke. Und was musst du tun, um sie zu fangen?
Hände ausstrecken.
Die Hände ausstrecken, ja, aber du musst auch die Augen. Mach mal, danke. Machen wir nochmal die Augen zu. Jetzt werbe ich noch. Okay, also ja.
Die Augen offen halten.
Okay, ja, genau. Du musst die Sünde anschauen, ne? Okay, also ich werfe noch einmal. Du darfst die Augen auch offen lassen. Wir gucken, ob du es noch ein drittes Mal schaffst. Okay, Applaus für Waldemar. Du kannst sie gleich mitnehmen, die Sünde.
Nein, ich lasse
sie. Okay, danke. Ja, also genau, das heißt, um etwas, also das war ein Beispiel aus meinem Sportunterricht, ja, weil ich hatte mich immer schwer getan, Bälle zu fangen, beim Volleyball oder, nicht beim Volleyball, beim Dings, wie heißt das, Völkerball oder so, hatte ich immer Angst, die Bälle zu fangen, ja, und der Grund dafür war, das hat mir mein Sportlehrer immer gesagt, du musst den Ball angucken, wenn du wegguckst aus Angst, dass der Ball dich trifft, dann kannst du ihn erst recht nicht fangen. Du musst hingucken, du musst ihn anschauen, du musst ihm begegnen, sonst wirst du ihn niemals fangen. Und genauso ist es hier mit der Sünde. Ja? Gott lässt diese diesen Stab mit der Schlange aufrichten, um das Volk daran zu erinnern, ihr müsst dem in die Augen schauen, dass ihr euch selbst in diese Situation gebracht habt. Ihr müsst mutig dem entgegenschauen, dass ihr Sünder seid, sonst gibt es für euch keine Errettung. Klar hätte Gott die Schlangen auch einfach wegnehmen können. Aber es gibt einen Grund dafür, dass er das Volk zwingt, ihre eigenen Schuld in die Augen zu schauen. Und deswegen kommen sie dann und sagen, wir haben gesündigt gegen dich und gegen den Herrn. Es gibt eine Geschichte, die Jesus mal erzählt, von zwei Männern, die in den Tempel kommen. Kennt ihr die? Die sind sehr unterschiedlich. Ja, der eine, der kommt und der betet laut. Der betet laut und der betet, ach Gott, danke, dass du mich nicht so gemacht hast wie diesen Elenden da drüben. Ja, und das ist so, der symbolisiert so, also so eine Frömmigkeit, so eine Religiosität, die gibt es heute auch noch. So Leute, die so ein massives Selbstbewusstsein haben und das Gefühl, immer auf der richtigen Seite zu stehen. Und dann sagt Jesus, dem wird nicht vergeben werden. Und dann gibt es da einen anderen Mann, der sieht schon so ein bisschen erbärmlich aus und er schlägt sich auf die Brust, ja nicht so als angeberisch auf die Brust, sondern vor Schmerz und er sagt, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Mehr sagt er gar nicht, ein Satz. Und dann geht er wieder ganz leise und Jesus sagt, dem wird vergeben werden. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist, der eine guckt die Schlange an. Ja, der eine guckt der Sünde ins Gesicht und er lässt sich dadurch demütigen und er sagt, ich habe nichts zu bringen. Ich bin angewiesen auf Vergebung. Und deswegen erfährt er Rettung und der andere eben nicht. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden. Schau auf eben das, was dich bedroht. Und dann finden wir Leben, wenn wir das anschauen, was uns bedroht. So wie bei diesem Ball. Ja, das hat, also das ist kein Ball, sondern der Esel, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn wir dem in die Augen schauen, dann haben wir die Möglichkeit, dem zu begegnen und Erlösung zu empfangen. Es geht nicht darum, dass wir selber die Sünde auffangen, sondern es geht darum, dass wir dadurch die Möglichkeit schaffen, die Vergebung durch Jesus Christus anzunehmen. Denn bei Jesus ist es ganz genauso. Ja, der ist oben auf dem Kreuz aufgerichtet und Jesus ist das Symbol der Sünde. Jesus am Kreuz. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, hört sich erstmal ketzerisch an. Ja, wir haben hier das Kreuz. Und für uns ist das Kreuz natürlich kein Symbol der Sünde. Für uns ist das Symbol so ein heiliges Symbol, was Positives, was Reines. Deswegen tun wir uns auch so schwer, Jesus da dran zu hängen ans Kreuz. Auch weil wir an die Auferstehung denken natürlich. Aber wenn er da so blutet und so, das ist irgendwie eklig. Ja, wer will das denn haben im Gottesdienstraum auch noch? Aber auf der anderen Seite täte uns es vielleicht auch ganz gut, weil Jesus da so gemartert zu sehen, so wie er bei uns in Bayern früher immer hing, an den Kruzifixen auf den Feldern, ja. Das ist schon, das erinnert einen genau daran, das hat den gleichen Effekt wie diese Schlange auf dem Stab. Es zeigt uns die Auswirkung unserer eigenen Sünde. Ja, was Jesus da erträgt am Kreuz, das ist ja die Auswirkung unserer Sünde. Das ist ja die Konsequenz. Es ist nicht die Strafe Gottes, sondern es ist die Konsequenz unserer Sünde. Die Konsequenz der Tatsache, dass wir unsere eigenen Wege gehen wollen, dass wir sagen, wir wissen es besser als du. Und jedes Mal, wenn das Schaf dann alleine loswandert auf die vermeintlich grüne Weide, muss der Hirte losgehen und es wieder zurückholen und nimmt dabei den Schmerz und das Leid auf sich, was eigentlich das Schaf selber verdient hätte. Ja, das geht mir bei meinen Schafen auch so. Jedes Mal, wenn ich so einem dummen Vieh hinterher renne, weil es wieder irgendwie denkt, es wüsste selber besser, was richtig ist fürs. Oder jetzt hatten sie irgendwie so eine Verletzung an den Klauen, ja, oder habe ich erzählt, so eine Krankheit an den Klauen, und dann humpeln sie immer so, ne? Die haben schreckliche Schmerzen an den Klauen. Und sie müssen behandelt werden. Und jedes Mal sage ich zu den Schafen, wartet doch, ich fange euch ein und dann behandle ich euch und dann geht's euch besser. Und jedes Mal rennen sie weg. Ja, und dann schmeiße ich mich 100 Mal in den Matsch, bin dreckig und verwundet bis oben hin Und also ich will mich jetzt nicht mit Jesus vergleichen, das wäre jetzt übertrieben. Also so liebe ich die jetzt auch nicht, die Schafe, wie Jesus uns. Aber dann denke ich schon immer, das ist ein gutes Bild dafür. Ja, die wissen gar nicht, wie gut es ihnen eigentlich geht, dass ich es ihnen... Und wie viel würde es helfen oder wie viel besser würde es ihnen gehen, wenn sie von sich aus zu mir kommen würden? Steh dazu, dass du ein Sünder bist. Das ist so ein Luther-Zitat, das habe ich schon mal in der Predigt letztens gesagt, aber ich will es nochmal wiederholen. Steh dazu, dass du ein Sünder bist und bleibst und sieh der Sünde unerschrocken ins Gesicht. Und das ist genau das, was mit der Schlange hier passiert. Mach vor dem Abgrund deines Lebens nicht kehrt, sondern schau mutig hinunter, denn dort findest du den rettenden Christus. In dem Abgrund deines Lebens findest du den rettenden Christus. Und das ist die gute Botschaft aus diesem verrückten Text, den man eigentlich so ungerne lesen möchte. Ja, oder den ich so ungerne lesen möchte. Diese eherne Schlange, die ist der Schmerz mitten im Chaos. Aber wenn ich diesen Schmerz anschaue in dem Bewusstsein, dass Gott mich retten kann, dann wird es auf einmal nicht mehr zum Symbol des Leids, und zum Symbol des Verderbens, sondern dann wird es zum Symbol der Rettung. Das finde ich das Wahnsinnige. Ja? Es bleibt die gleiche Schlange. Es ist die gleiche Schlange, die mich beißt, aber weil die Schlange mich daran erinnert, dass ich auf Gott angewiesen bin und dass Gottes Weg der richtige Weg ist, wird es zum Heil. Wer von euch ist so mutig und hängt sich eine Schlange jetzt zu Hause hin, als Erinnerung daran? Und interessant ist auch, die giftigen Schlangen hören nicht auf zu existieren. Gott nimmt die nicht weg. Die bleiben da. Ne? Diese Schlangen bleiben da und sie beißen das Volk weiterhin. Aber es gibt jetzt einen Ausweg. Und genauso geht es uns doch heute auch. Diese giftigen Schlangen, die sind noch da. Die beißen uns noch und die Bisse tun auch noch weh. Und hin und wieder haben wir mit den Konsequenzen unserer Schuld zu kämpfen. Und wir müssen die Konsequenzen tragen. Aber es gibt einen Ausweg. Und wir wissen, dass die Schuld uns nicht mehr verdammen kann und dass wir nicht mehr in den Tod gehen müssen durch unsere Schuld. Also es gibt eigentlich kein besseres Bild für das, was Jesus getan hat, als diese Schlange an diesem Stab. Und deshalb will ich uns ermutigen, jetzt in der Passionszeit, wenn wir in Wüstenzeiten sind in unserem Leben und es geht drunter und drüber, aber auch in den normalen Zeiten wird es immer wieder Situationen geben, wo wir so ganz mutig und selbstbewusst durchs Leben gehen und auf einmal, pack, beißt es uns in den Fuß. So wie bei Adam und Eva Gott das schon angekündigt hat. Ja, du wirst ihr auf den Kopf treten und sie wird in den Fuß beißen. Gestern bin ich dann auch, als uns die Scheibe eingeschlagen wurde, hatte ich die Schuhe da stehen im Auto. Und da bin ich so ganz selbstbewusst, nachher habe ich die Schuhe angezogen und zack, da war ein Glassplitter drin, ne, und ich hatte den im Fuß. So, und da habe ich gedacht, wie schnell kann das gehen? Man denkt kurz nicht nach, man läuft so selbstbewusst durchs Leben und zack, hat man das im Fuß. Und so ist es auch mit der Sünde. Man geht so, gerade dann, wenn man sich vielleicht am besten fühlt, dann passiert das und man tritt wieder rein. Und es tut trotzdem weh und es brennt und es erinnert einen vielleicht an früher. Aber wir haben jetzt eine Lösung und wir haben jetzt eine Chance, ja, wir haben jetzt einen Ausweg. Wir brauchen uns davor nicht mehr verstecken und wir brauchen das auch nicht wegzuhalten und nicht mehr hinzugucken, sondern wir können hingucken und mutig sagen, du bist besiegt. Du hast keine Macht mehr über mich, du definierst mich nicht mehr, sondern ich darf weitermachen. Obwohl dein Gift mich töten würde, langsam würde es mich töten. Das ist ja, was die Sünde ausmacht. Deswegen steht die Schlange so oft für die Sünde. Sie vergiftet einen und sie tötet nicht sofort. Sondern sie tötet nach und nach. Langsam breitet sich das Gift im Körper auf, aber es ist nicht aufzuhalten. Und so ist es eben auch mit der Sünde. Manchmal fängt es ganz klein an. Mit einem kleinen Gedanken. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und dann breitet sich das aus und wird nach und nach zu einem immer größeren Geschwür, das sich nicht mehr besiegen lässt. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott ein Gegengift für uns hat. Und das hält er jederzeit bereit. Und wir können jederzeit dahin gucken und dieses Gegengift annehmen. Und dann kann uns die Schlange noch so oft beißen? Ja, ich stelle mir das schon unangenehm vor, jeden Tag zu leben und zu wissen, diese Schlangen sind hier überall. Aber das ist unsere Realität. Aber wir müssen nicht mehr sterben, sondern wir haben einen Ausweg. Und deswegen lasst uns gerade in dieser Passionszeit auch nochmal ganz neu da drauf schauen. Lasst uns wirklich so innerlich diese eherne Schlange vor unseren Augen aufrichten und lasst uns uns bewusst machen, dass wir zwar nicht aufhören können zu sündigen, ja, wir sind nicht aus der Welt genommen, wir sind immer noch in der Wüste langfristig gesehen. Und diese Schlangen werden uns immer mal wieder beißen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber wir haben jetzt einen Ausweg. Wir können Jesus anschauen und wir wissen, dass dieses Gift nicht mehr zum Tode führt. Und wir dürfen wieder neu anfangen. Ich bin gespannt, was ihr da für Erfahrungen macht mit diesem verrückten Text. Aber der bleibt im Kopf. Wenigstens bleibt er im Kopf. Amen.